Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Christel Köhler und Neutestamentlerin. An diesem sechsten Sonntag im Jahreskreis geht es um unsere Erfahrungen, um das, was wir im Hier und Jetzt wahrnehmen und die Frage, was uns eigentlich trotz der Bedrängnisse, Herausforderungen und all dem, was wir so erleben, hoffen und vertrauen lässt.
Mit der ersten Lesung sind wir wieder mal beim Propheten Jeremia. Und bevor wir in den Text direkt einsteigen, fangen wir mal mit einer unglaublich harten, negativen Realität an, die nämlich genau in den Versen kurz vor unserer Lesung geschildert wird. Da wird ein wunderbares Bild eigentlich aufgemacht, aber zugleich unglaublich traurig. Denn da steht, die Sünden Judas sind mit einem diamantenen Griffel in deren Herzen eingeschrieben. Kurzum, der Mensch ist von Grund auf böse.
Klingt erstmal nicht nach so einer Hoffnungs- oder Vertrauensperspektive. Zumindest, wenn das die Einsicht sowohl des Propheten, aber vielleicht auch die Grundstimmung Gottes auffasst, dass da doch im Menschen etwas ist, was eigentlich ja immer zur Sünde hinzieht.
Tja, und das ist ja nicht ein neues Thema und das ist nicht singulär bei Jeremia, sondern wir kennen es ja auch von der Sintflut-Erzählung. Dass nachdem Gott fast die ganze Menschheit ausgerottet hat, gesagt hat, okay, wir machen trotzdem weiter, auch wenn ich weiß, der Mensch ist grundauf schlecht. So, jetzt bleiben wir mal in diesem negativen Ton und fangen wir mit dem Vers 5 an der Lesung vom Sonntag. Das ist genau der erste Vers, den wir hören werden.
Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn.
Tja, und das ist Gottes Wort, was verkündet wird. Gott verflucht den Menschen. Jetzt müssen wir genauer gucken bei dieser Lesung, wer wird verflucht und warum. Und dann nehme ich euch einmal mit kurz auf eine Reise ins Hebräische, weil wenn man ins Hebräische guckt, wird der Text noch spannender, als er sowieso ist. Verflucht der Mensch steht da. Wenn man im Hebräischen guckt, steht da ein Wort, das heißt Gever. Und das ist nicht nur der Mensch, sondern es ist eigentlich der Mann. Aber es kann auch Mensch an vielen Stellen bedeuten. Wichtig ist aber, es bedeutet eben Tapferkeit, Stärke. Das Wort für Held, Gibor, klingt ebenso. Also verflucht eigentlich der starke Mensch, der tapfere Mensch, der auf sich selbst vertraut, beziehungsweise, dann geht's weiter, der auf Menschen vertraut.
Ja, das ist schon der ganz entscheidende Punkt, wenn ich den Text auch so im Zusammenhang lese. Es geht nicht einfach nur um die Stärke an sich, sondern es geht um eine Selbstsicherheit, die damit verbunden ist. Also ein auf sich selbst Vertrauen. Und eigentlich ist das ja was Gutes, ein Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ich habe auch was und damit kann ich etwas erreichen, was machen. Aber die Frage ist, wie stark oder vielleicht könnte man direkt sagen, wie übersteigert ist das? Also vertraue ich eigentlich nur auf meine eigene Stärke oder gibt es auch noch etwas anderes, auf das ich vertraue?
Und bei Vers 5 ist das Vertrauen, diese starken Menschen, gerichtet auf Menschen, auf andere Menschen. Und da steht jetzt ein anderes Wort im Hebräischen. Da steht der Adam, den kennen wir aus der Schöpfungserzählung. Der Mensch, der aus dem Erdboden, aus der Adama erschaffen wurde. Also wird der Kontrast hier gesagt, verflucht der starke Mensch, der auf den vergänglichen Menschen vertraut.
Damit bekommt der Text natürlich schon eine ganz andere Wendung in diesem Vers. Deutlich zu machen, naja, Stärke ist gut und auch ein Vertrauen in den Menschen wird ja in diesem Text nicht grundsätzlich abgelehnt. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch anderen Menschen sich anvertrauen soll, sie um Hilfe bittet, auch glaubt, dass das Leben miteinander einfacher und leichter wird. Aber es ist die Perspektive, was kann der Mensch grundsätzlich, und deswegen ist, glaube ich, auch der Begriff des Adam hier gewählt, der Mensch ganz allgemein, was kann er? Dessen Perspektive ist immer die des Vergänglichen, die Perspektive im Hier und Jetzt. Ein Mensch kann mir persönlich nie eine Perspektive in ein Danach, in ein größeres, weiteres eröffnen. Zumindest nicht über den Moment hinaus, könnte man vielleicht sagen.
Und es wird in dem Vers ja wunderbar deutlich, wenn dann steht, auf schwaches Fleisch stützt er sich. Er hat sozusagen keine Stütze, er kann gar nicht feststehen in dieser Welt. Und das wird dann zusammengezogen, im Endeffekt zu der Pointe, zu dem Text, wo wir hinlaufen. Ein Mensch, der nur auf Menschen vertraut, baut sozusagen auf Sand. Denn im Endeffekt führt es ihn dazu, dass er sein Herz abwendet vom Herrn. Und dann eben wirklich sich selbst verflucht sozusagen.
Für diejenigen, für die das alles ein bisschen zu viel Wortklauberei und auch im Hebräischen gucken ist, was wir natürlich nicht alle können. Ist aber schön, dass der Text uns die Möglichkeit bietet, das auch immer noch mal in Bild gepackt zu bekommen. Und deswegen schließt an den Vers 5 der Vers 6 an, in dem es dann heißt, also dieser Mensch, der eben so vertraut auf das Schwache, ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er wohnt auf heißem Wüstenboden im Salzland, das unbewohnbar ist. Und damit bringt es das Ganze in das Bild des Wachsens und auch des Gedeihens. Also wenn ich selber wachsen und gedeihen will, wenn ich ja Wurzeln schlagen will, wenn mein Leben irgendwie Fuß fassen will, dann braucht es eben mehr als nur das Vertrauen in andere Menschen.
Tja, die Grundfrage, jetzt kommen wir zum positiven Bild, ist ja, woher kommt mein Segen? Wie wird mein Leben glücklich? Wie wird es erfüllt? Wie gelingt mein Leben? Und die positive Antwort bietet dann der Vers 7, genau im Kontrast. Da heißt es eben nicht mehr, verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, sondern gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut. Und dann werden wir überschüttet mit wunderschönen Bildern des Aufblühens, von Wasser, das fließt, wie wir es aus Psalm 1 zum Beispiel kennen. Einfach ein Aufblühen, das möglich ist, und das ist eine wunderbare Pointe in dem Text, die man auch nicht unterschätzen darf, selbst wenn um uns herum die Dürre herrschen sollte, selbst in Zeiten, die irgendwie kontrafaktisch sind, gilt, auch in einem trockenen Jahr ist dieser Mensch, der auf den Herrn vertraut, ohne Sorge.
Das heißt, auch das, was wir jetzt und hier erleben, bringt uns nicht zur Verzweiflung, wenn wir die Perspektive haben, dass Gott mit uns ist. Hier sind wir aber trotzdem in der ersten Lesung aus dem Buch Jeremia noch sehr in dem Hier und Jetzt, in dem, was wir konkret erleben. Wir machen jetzt einen Sprung ins Evangelium und werden dort erleben, dass wir die Perspektive auch zeitlich ein bisschen erweitern. Denn wir sind im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel und springen hinein in die sogenannte Feldrede Jesu. Also das, was bei Matthäus die Bergpredigt ist, ist bei Lukas die Feldrede, auch die Idee der Seligpreisung, der Wehrufe, wie wir sie heute erleben werden, nur eben in einem etwas anderen Setting, deswegen Feldrede.
Bei Matthäus muss Jesus hoch auf den Berg, um seine Bergpredigt zu halten. Hier bei Lukas kommt er gerade vom Berg runter, hat gerade seine 12 Apostel ausgewählt. Und dann kommt eben seine Feldpredigt, die genauso wie die Bergpredigt, das finde ich faszinierend, beide großen Reden fangen eben wirklich, wie du gerade gesagt hast, mit Seligpreisung an, mit so wunderbaren Sätzen wie, selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden.
Und damit sind wir schon mittendrin in dieser Zeitperspektive, die wir erweitern können. Wir sind jetzt nicht mehr nur im Hier und Jetzt, so im konkreten Erleben wie im Jeremia-Text, sondern es heißt, selig, die ihr jetzt hungert, ihr werdet gesättigt werden. Was eben noch das, ja, die Zusage war, auch im trockenen Land kann derjenige, der auf Gott vertraut, ohne Sorge sein. Hier und heute ist jetzt die Perspektive, naja, ihr erlebt jetzt vielleicht etwas anderes. Es ist eine Trockenheit, ihr hungert, ihr seid auf euch gestellt vielleicht auch. Aber die Langzeitperspektive, die Jesus eröffnet, ist, mit mir gemeinsam gibt es eine andere Zukunft. Ihr werdet gesättigt werden.
Und trotzdem ist es kein Vertrösten auf eine ferne Zukunft nach dem Motto, ja, ja, das wird schon, habt nur ein bisschen Gottvertrauen, das wird schon gut. Die Seligpreisungen bei Lukas fangen mit einer klaren Zusage an, die Relevanz fürs Jetzt schon hat. Selig ihr Armen. Man könnte eigentlich auch besser übersetzen, ihr, die ihr bettelarm seid. Also wirklich, wirklich bettelarm seid. Selig seid ihr. Glücklich seid ihr. Warum? Denn euch gehört jetzt schon das Reich.
Die Perspektive ist vor allen Dingen in diesem ersten Satz, der sich auch ganz auf die Jünger richtet. Das ist auch nochmal wichtig. Also nachdem Jesus mit vielen Menschen umgeben war, richtet er jetzt seine Augen auf die Jünger und sagt eben, selig ihr Armen. Das meint ihr, die ihr alles zurückgelassen habt. Wenig vorher die große Szene am See Genezareth, die wir letzte Woche hatten. Ja, also Petrus, der alles zurücklässt, auch die anderen, die die Dinge zurücklassen, Menschenfischer werden. Das sind genau diese Armen. Es sind die, die alles zurückgelassen haben, die sich entschieden haben, die ihre Hoffnung ganz auf Jesus Christus setzen. Und deswegen dieser Zuspruch, euch gehört das Reich Gottes. Und wie du schon gesagt hast, jetzt schon. Weil mit Jesus nicht mehr, dass alles eine ferne Zukunft ist, sondern da, wo Jesus ist, da, wo Jesus wirkt, da, wo er das Handeln Gottes sichtbar macht, da ist ja das Reich Gottes tatsächlich schon Gegenwart. Nicht überall gleichzeitig erstmal, aber da, wo er ist, da wird es schon sichtbar und spürbar. Und deswegen kann er auch diesen Jüngern sagen, ihr, die ihr euch ja schon entschieden habt, mit mir diesen Weg zu gehen, die ihr glaubt an dieses Reich Gottes, euch spreche ich es auch jetzt schon zu. Und das bedeutet, wenn ihr auf diesem Weg bleibt, gibt es immer mehr als das Hier und Jetzt. Es gibt die Perspektive einer Zukunft. Und das ist eben nicht nur so ein Vertrösten, wie du auch schon gesagt hast, sondern es ist die Perspektive einer Sicherheit, die kommt.
Und diese Sicherheit ist auch eine gewisse Linie, die wir schon erkennen, jetzt wo wir immer weiter durch das Lukas-Evangelium gehen. Wir erinnern uns kurz an die Antrittspredigt in Nazareth in der Synagoge. Da trat Jesus doch auf und las aus dem Propheten Jesaja diese weltverändernden Aussagen. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Die Welt ändert sich komplett durch das Auftreten Jesu. Und hier haben wir es ja auch bei den Seligpreisungen. Die Armen werden angesprochen, die Hungrigen werden angesprochen, die weinen, werden angesprochen und die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens an den Menschensohn. Und diese Radikalität drückt sich dann im zweiten Teil aus. Denn wir bleiben nicht bei Seligpreisungen einfach stehen, sondern es kommen die klaren Wehrufe, doch weh euch, ihr Reichen.
Denn, und das ist jetzt wichtig, ihr habt euren Trost schon empfangen. Hier haben wir nicht mehr die Perspektive auf die Zukunft, sondern es ist der Rückblick. Naja, ihr habt ja schon alles gehabt, beziehungsweise man könnte auch sagen, ihr habt ja auch jetzt schon alles, denn sie werden ja als Reiche beschrieben. Und das ist, glaube ich, grenzt diesen Text so schön ab zwischen den Seligpreisungen und den Wehrufen. Die Seligpreisungen beginnen im Hier und Jetzt und machen aber gleichzeitig deutlich, die Zukunft sichere ich euch zu und sie beginnt schon jetzt. Bei den Wehrufen ist es so, dass auch mit dem Hier und Jetzt begonnen wird, weh ihr Reichen, und dann wird zurückgeschaut, was habt ihr denn schon alles gehabt? Und dann ist es so, dass die im Prinzip die Zukunft eben nicht zugesprochen bekommen, weil ja offenbar alles, was sie sich erhofft, ersehnt haben, schon eingetreten ist. Und damit sind wir auch noch bei so einer Erweiterung. Es geht ja tatsächlich nicht nur um das, was ich festhalten kann. Das haben wir ja auch beim Jeremia-Text eigentlich schon gelernt. Sondern es geht um das, woran ich mich auch für die Zukunft hin ausrichte. Worauf vertraue ich und wo glaube ich auch, dass etwas, jemand mir eine Zukunft schenkt.
Und das größte Geschenk für unsere Zukunft wird in der zweiten Lesung am Sonntag thematisiert. Wir sind da im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel und es geht darum, glauben wir Christen wirklich an die Auferstehung? Beziehungsweise Paulus sieht sich konfrontiert mit einigen, die sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es doch nicht, oder?
Das ist für den Paulus doppelt bitter hier in diesem Kapitel des Korintherbriefs, denn wir haben, das ist im Prinzip der direkte Anschluss an die Vorwoche. Paulus hat ja erzählt, er selbst hat der Gemeinde nach in Korinth weitergegeben, was auch er überliefert bekommen hat. Ja, er sieht sich selbst in einer Traditionslinie von Menschen, die darauf hoffen und die daran glauben. Christus ist auferstanden. Er erzählt, ne, wem er alles erschienen ist, zuletzt auch ihm, der Missgeburt. Vielleicht erinnert ihr euch dann an die letzte Woche. Er sagt, ich stehe in dieser Linie. Viele andere haben es schon gehofft. Und diese Hoffnung, die gibt uns ja eine neue Perspektive für die Zukunft. Die eröffnet uns ja eine Möglichkeit, einen Horizont. Und umso mehr trifft es ihn eben, wenn dann Leute sagen, also Auferstehung ohne mich, glaube ich nicht dran, gibt's nicht. Zumindest ist nicht für uns.
Und deshalb schlägt er dann rhetorisch mal so richtig auf den Tisch und bringt einen klasse Satz und sagt im Endeffekt, Leute, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, dann habt ihr es nicht begriffen, dann habt ihr gar keinen Grund mehr zu hoffen. In Vers 19 sagt er, wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen, wenn, also meine Zufügung, wenn wir eben nicht an diese Auferstehung glauben.
Die ganze Rhetorik dieses Abschnitts dreht sich um das Wenn-Dann, könnte man in gewisser Weise sagen, um eine wirklich langfristige Perspektive. Es geht um die Frage, können Tote auferstehen? Und Paulus hat gesagt, ja, wir haben es ja gesehen, wir haben es ja erlebt an Christus. Deswegen hatte er auch diese Linie der Zeugen der Auferstehung benannt und dann sich selbst hinzugefügt als jemand, der es nicht live gesehen hat. Das hat im Übrigen niemand, aber der es nicht direkt erlebt hat, der aber den Auferstandenen doch als lebend wahrgenommen hat, der sich von ihm gerufen gefühlt hat. Und diese Perspektive, da ist doch einer von den Toten auferstanden, das geht doch. Es geht doch um ein Sprengen der Lebensgrenze. Das ist ja das, was damit verbunden ist. Es geht um eine Perspektive, die nicht im Hier und Jetzt endet. Und er sagt, das hat's gegeben. Und wenn doch Christus auferstanden ist, dann müssen doch auch andere dieses Leben übersteigen können. Und wenn wir das nicht glauben und sagen, naja, Christus ist zwar unser Held, wir glauben an ihn, wir setzen auch unsere Perspektive auf ihn, aber die wird wahrscheinlich wie alles andere auch mit diesem Leben enden. Die ist eben vergänglich, wie der schwache Mensch, von dem wir im Jeremia gehört haben. Wenn das unser Glaube an Christus ist, der nur auf das Hier und Jetzt ausgerichtet ist, warum dann eigentlich? Er sagt sogar, dann ist euer Glaube nutzlos. Ein ziemlich hartes Wort des Paulus hier, aber er will deutlich machen, Glauben eröffnet immer eine Zukunftsperspektive. Und wer nicht an eine Zukunft glaubt, kann eigentlich eben auch nicht wirklich glauben.
Paulus ist ja jemand, der sehr gerne polemisch ist. Aber ich versuche mal, Paulus zuzuspitzen. Er könnte auch sagen zu den Leuten, ja Leute, im Endeffekt rennt ihr dann nur irgendeinem Lebensberater, irgendeinem Guru hinterher, der euch ein paar gute Ratschläge für ein besseres Leben gegeben hat. Aber hier verändert sich doch nichts. Dann könnt ihr jedem Wanderprediger hinterherrennen. Versteht doch, dass die Welt auf den Kopf gestellt wurde, dadurch, dass Jesus Christus selbst auferstanden ist. Und wenn er selbst auferstanden ist, dann hat das doch eine Relevanz für uns alle.
Und dann ist es eben nicht nur eine Verbesserung des Hier- und Jetzt-Zustands, sondern etwas, was ganz fundamental in eine neue Zukunft und eine neue Welt reicht. Und damit sind wir vielleicht noch bei dem Trotzdem, das unsere Folge überschrieben, mit dem unsere Folge überschrieben ist. Wir haben im Buch Jeremia erlebt, dass es nicht nur darum geht, auf Menschen zu vertrauen, was auch gut und sinnvoll ist, aber die Stärke Gottes quasi, sich selbst auch zu eigen zu machen, um eine Perspektive zu haben, sich im Hier und Jetzt auf Gott zu verlassen, der immer auch einen Schritt weiter mit uns geht. Und das wird zugespitzt im Evangelium, wo es heißt, ihr, die ihr jetzt in einem bestimmten Zustand seid, seid euch sicher, euch ist eine Zukunft geschenkt und die Zukunft beginnt auch schon jetzt. Das kommt nicht erst irgendwann, sondern das beginnt schon jetzt, wenn ihr auf Gott, wenn ihr auf Jesus Christus vertraut. Und diese Perspektive endet nicht irgendwann, wenn euer Leben endet, sondern diese Perspektive übersteigt euer Leben, übersteigt unser aller Leben und führt in eine Ewigkeit mit Gott hinein. Da, wo es nie wieder Trockenheit gibt und da, wo man quasi dauerhaft am Wasser gepflanzt ist, um nochmal die Bilder aus dem Buch Jeremia aufzunehmen.
Die drei Texte am kommenden Sonntag schenken uns somit Vertrauen in Gott in der Gegenwart, in der Zukunft und in der Ewigkeit. Aber jetzt gucken wir im nächsten Schritt erstmal auf den kommenden Sonntag und fragen uns, welchen Bibelvers nehmen wir mit? Und ich fange mal an und ich bleibe bei dem Vers hängen, den wir auch eben kurz besprochen hatten, beziehungsweise dem Teilvers aus der Jeremia-Lesung. Derjenige, der auf Gott vertraut, er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und jeder von uns kann direkt sagen, so einfach ist es nicht. Auch in einer Dürre sterben Menschen, an Hitzewellen sterben Menschen. Es ist nicht so einfach, wie es da steht. Aber ich will die zweite Ebene der Aussage trotzdem für mich am Sonntag mitnehmen. Weil, und das finde ich auch wichtig im Hier und Jetzt, da steht nämlich auch, ja, Hitze kommt, die Dürre kommt. Die Welt ist nicht perfekt. Sie wird auch nicht in der Gegenwart perfekt. Dafür stehen ja auch die Seligpreisungen. Aber in allem kann ich vertrauen, und da nehme ich die Linie mit, die wir gerade besprochen haben, dass Gott im Hier und Jetzt, im Morgen und in der Ewigkeit der feste Boden ist, auf den ich mein Vertrauen stellen kann. Und im Angesicht von allem Übel dieser Welt doch immer wieder sagen kann, ja, ich vertraue und hoffe, dass ich mit meinem Vertrauen gesegnet bin.
Und vielleicht ein bisschen sperrig daher kommt, ja, ein Wehruf, den ich mitnehmen möchte. Das heißt, im Evangelium in Vers 25 im zweiten Teil, weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Das klingt irgendwie eher demotivierend, denn ich hoffe, dass ihr heute schon gelacht habt, wenn ihr diesen Podcast hört. Till und ich, wir müssen manchmal auch nochmal unterbrechen, weil wir lachen müssen, weil es uns auch Freude macht, über das zu sprechen, über das wir hier sprechen. Es geht auch nicht darum, dass wir nicht lachen dürfen. Und dass uns, wenn wir jetzt lachen, dass uns dann eine Zukunft voll Klage und Weinen vorausgesagt wird. Sondern es geht darum, und das finde ich wichtig, das Lachen jetzt trotzdem nicht zu verlieren, aber nicht sich ganz auf das Lachen quasi zu versteifen. Es geht ja darum, sehe ich und nehme ich mehr wahr als das, in dem ich mich gerade befinde. Und das finde ich total wichtig. Bei allem Fröhlichsein, bei allem Lachen und Ausgelassensein, das es gibt. Und ich als Rheinländerin mitten in der Session, da gibt es einiges auch, wo man ausgelassen sein darf. Aber in all dem die Klagen und das Weinen und die Hoffnungslosigkeit anderer nicht aus dem Blick zu verlieren und sich nicht einfach nur zu sagen, weil es mir doch gerade gut geht, wird es mir dauerhaft gut gehen. Und das ist alles, worauf, was mir reicht, könnte man in gewisser Weise sagen. Also das Klagen und Weinen der anderen auch nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn man selber lacht. Und genauso den Hunger der anderen nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn man selber gerade satt ist. Und das ist eine Wahrnehmungsschule für die kommende Woche, für mich und ja vielleicht auch für euch.
Und jetzt am Ende unserer Folge laden wir euch ein, unten in die Shownotes reinzugehen. Dort findet ihr die drei biblischen Texte nochmal zum Nachlesen. Und ihr findet am Ende jedes biblischen Textes auch noch den Link rüber zu unserer Homepage, zu den Einzelkommentierungen.
Viel Freude also beim Bibelentdecken.